Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Ihr hört es, meine Stimme ist ein bisschen under the weather. Ich habe gehört, das ist die englische Bezeichnung dafür. Hi. Nur bevor ich ganz viele süße Nachrichten voller Mitgefühl bekomme, mir geht es gesundheitlich gut. Die Stimme ist einfach aufgeraut von einer Woche. Protestbrüllen vermutlich. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir diese Woche nämlich eine, wie letzte Woche angekündigt, ganz besondere Ausgabe haben, wo ich gar nicht so viel sprechen muss. Wir haben nämlich eine ganz fantastische Gästin, ein ganz wundervoller Mensch ist da. Ich freue mich so sehr. Sie ist Politologin, sie ist Ärztin, sie ist Autorin, Journalistin. Sie ist einer der wichtigsten Stimmen in Bezug auf den Iran in Deutschland. Sie hat letztes Jahr mit dem Podcast Das Iran Update die defizitäre deutsche Berichterstattung über die Revolution im Iran gerettet. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Sie war wirklich einer der Personen, die am meisten Input und Einordnung gleich zu Beginn geliefert haben und uns geholfen haben, einen Blick zu haben über und für den Iran, der sonst auf Grundlage der deutschen Berichterstattung alleine eben nicht da gewesen wäre. Und sie hat gerade ein Buch veröffentlicht, Wie wir uns Rassismus beibringen, das ich sehr, sehr empfehlen kann. Holt es euch, fragt in der Bibliothek an, dass sie es in ihre Regale tun, damit es viele Menschen ausleihen können, verschenkt es und kauft es natürlich auch. Und letztes Jahr, unser Schwert ist die Liebe, die feministische Revolte im Iran. Ich bin so froh und so dankbar, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat, um uns den Konflikt zwischen Israel und Iran zu erklären und uns zu erklären, was gerade im Iran stattfindet. Herzlich willkommen, Gilda Sahibi.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Hallo Gilda und vielen Dank Samira, dass du dich wenigstens durch diese kurze Einleitung gequält hast. Du darfst jetzt Pause machen. Gilda, es gibt natürlich einen Grund, dass wir dich jetzt gerade eingeladen haben. Ihr da draußen habt es sicherlich auch mitbekommen in den letzten Tagen und Wochen. Am 13. April ist etwas passiert, was es so bisher noch nicht gab, nämlich Iran hat Israel direkt angegriffen, militärisch mit 300 Drohnen und Raketen. Dem ging ein Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien durch Israel voraus. Und jetzt, an dem Tag, wo wir sprechen, am Montag, dem 22. April, ist es immer noch nicht ganz klar, aber laut übereinstimmenden Medienberichten hat am vergangenen Freitag Israel eine iranische Luftwaffenbasis nahe Isfahan angegriffen und dort aber niemand getötet oder verletzt. Die israelische Regierung selbst äußert sich nicht zu diesem Gegenangriff bis jetzt. Der Iran spielt ihn herunter. Es gibt aber zum Beispiel New York Times Berichte unter Berufung auf israelische Regierungsmitarbeiter, dass eben die israelische Regierung einen umfassenden Angriff geplant hatte als Vergeltung eben nach Appellen aus den USA, Deutschland und Großbritannien unter anderem, der Angriff aber reduziert worden sei. Und es ist jetzt vielleicht für unser Gespräch auch nicht entscheidend wichtig, was jetzt genau noch in der Deutung dieses Ereignis passiert. Sicher ist, es hat eben am 13. April eine historische Zäsur gegeben, dass Iran eben Israel, den erklärten Erzfeind, zum allerersten Mal direkt angegriffen hat und nicht wie bisher eben über Proxys, über Milizen, die man unterstützt. Deswegen ist natürlich die erste Frage, Gilda, hinsichtlich der aktuellen Ereignisse an dich. Wie bewertest du jetzt den Stand, diese gegenseitigen Angriffe, auch diese eigentlich ja Deeskalationsspirale, wenn man das so sagen kann, dass eben zum Glück nicht immer schlimmere Angriffe folgten, sondern man das Gefühl hat, da versuchen sich zwei gesichtswahrend aus der Affäre zu ziehen? Oder unterschätzen wir das damit und es bleibt weiterhin brandgefährlich, dass es zu einem offenen Krieg kommt?
Beides. Man kann überhaupt nicht vorhersagen, was als nächstes passiert. Das funktioniert in dieser Konstellation einfach nicht, weil da unter anderem das iranische Regime beteiligt ist, das grundlegend immer eskalativ wirken wird, wenn es denkt, dass es zu seinen Gunsten ist. Das heißt, man kann nicht sagen, jetzt ist es irgendwie in Ordnung und jetzt ist erstmal Ruhe. Das würde ich nicht sagen. Gleichzeitig ist so mein Eindruck, du hast gerade gesagt, historische Zäsur. Das war es im Grunde schon. Also ich saß da in der Nacht noch und habe dann mit Leuten im Iran vom 13. auf den 14. April geschrieben. Und zwar so, keiner wusste, was da gerade passiert. Also ich hätte nicht gedacht, dass das passieren würde. Mhm. Gleichzeitig am nächsten Tag habe ich schon gemerkt, so mein Gefühl ist gar nicht so es kam mir gar nicht so einschneidend vor, obwohl tatsächlich zum allerersten Mal direkt vom iranischen Staatsgebiet auf israelischen Staatsgebiet Raketen und Drohnen geflogen sind. Und der Grund ist, glaube ich, dass ich schon aufgrund dessen, dass dann die Berichte kamen, dass das iranische Regime vorgewarnt hat, dass es Israel genügend Zeit zur Vorbereitung gelassen hat, dass es in der Nacht noch gesagt hat, okay, wir sind fertig, wir sind jetzt durch damit. Und das hat für mich sofort darauf hingedeutet, dass das iranische Regime mehr oder weniger in eine Zwangslage gekommen war, dass es irgendwie reagieren musste, um seine Propaganda aufrechtzuerhalten und gleichzeitig aber auf gar keinen Fall einen direkten Krieg mit Israel möchte. Und das war eigentlich relativ schnell klar. Und dieser Gegenangriff, der eben von Israel nicht bestätigt wurde, wie du es auch beschrieben hast, der hat das auch nochmal bestätigt, dass beide so, okay, wir sind jetzt erstmal cool. So, macht ihr mal und wir machen. Und wenn das iranische Regime hätte wirklich einen Schlag gegen Israel ausüben wollen, in dem Sinne, dass Menschen sterben, dass wirklich ein Krieg entsteht, dann hätte es die Hisbollah eingesetzt. Da, das ist nämlich direkt an der an dieser israelischen Grenze und die haben Tausende und Zehntausende von Raketen. Das wäre was ganz anderes gewesen.
Wie direkt kann denn Iran überhaupt über diese Miliz, die sich ja auf einem fremden Staatsgebiet befindet, wie du sagst, nämlich im Libanon, verfügen? Also man weiß, die finanzieren die, es gibt da enge Verbindungen, aber ist es wirklich so, dass wenn im Iran jetzt jemand sagt, okay, wir wollen jetzt Israel wirklich treffen, wir wollen ihn wirklich schaden, dass dann sozusagen in der nächsten Sekunde die Hisbollah auch reagiert?
Ziemlich ja. Also natürlich ist die Hisbollah gerade im Libanon eine eigene auch politische Kraft, die übrigens aber weite Teile der Bevölkerung auch gegen sich hat. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Menschen im Libanon so voll geil finden irgendwie von der Hisbollah, da dass die wirklich die Geschicke dieses Landes derart bestimmt. Also in den letzten Monaten gab es ja auch immer wieder, haben Menschen im Libanon sich geäußert, gesagt, wir wollen keinen Krieg mit Israel. Wir leiden sowieso schon an der Wirtschaft, an der Lage, wie sie gerade ist. Und die Hisbollah ist eine iranische Erfindung. Also die Hisbollah ist vom iranischen Regime kurz nach der Revolution 1979 gegründet worden, um eben diese sozusagen die direkte Stellung gegen Israel zu sein. Das war der Hintergrund dieser Gründung. Von daher ja. Und die Hisbollah ist eigentlich auch dem iranischen Revolutionsführer Khamenei verpflichtet und unterworfen. Und das ist so, das ist eine totale Blackbox. Also wie jetzt Khamenei und Nasrallah miteinander reden, keine Ahnung. Das kriegt man ja nicht mit, das versteht man auch nicht. Das ist ja das Gefährliche auch, dass man irgendwie nicht sagen kann, was passiert da eigentlich gerade. Gleichzeitig, wenn das iranische Regime sagt, ihr müsst jetzt Israel angreifen, so, wenn das so klar ist für das iranische Regime, dass es passieren muss, dann wird es, glaube ich, auch passieren.
Und andererseits, weil das ja die ganze Welt weiß, würde es auch direkt auf Iran zurückfallen. Also wenn die Hisbollah wirklich mobil macht, im größeren Ausmaß, soweit ich weiß, ist militärisch noch stärker als die Hamas, hat unheimlich viele Raketen, könnte also wirklich auch die israelischen Raketenabwehrsysteme wirklich aussetzen und wirklich großen Schaden anrichten. Aber dann wüsste man, es stehen iranische Kräfte dahinter.
Ja, das wäre ganz klar. Also die Hisbollah ist ja im Gegensatz zu Hamas schiitisch. Also das ist wirklich die Verlängerung des iranischen Regimes. Und das ist, die sind finanziert komplett durch das iranische Regime. Und das ist ganz klar, dass es dann auch das iranische Regime ist.
Du hast eben was Interessantes gesagt, finde ich. Du hast gesagt, das iranische Regime war sozusagen von seiner eigenen Propaganda gezwungen, dem jetzt auch mal Taten folgen zu lassen. Wo genau kommt es her, dass für diese, ja, man kann sagen, Klerikalfaschisten ist so ein Begriff, Israel der Erzfeind ist? Also warum ist die Auslöschung Israels immer wieder Teil der Propaganda Irans?
Das ist eine konstruierte Ideologie. Also das iranische Regime, also existiert ja, die Islamische Republik existiert seit 1979. Mhm. Vor 1979 hatten Iran und Israel ganz normale Beziehungen zueinander. Die waren freundschaftlich verbunden. Es gab Direktflüge von Tel Aviv nach Teheran und andersrum. Und mit der Islamischen Republik, diese Republik und gründet und muss es auch, jede extremistische Ideologie muss auf irgendwelchen Ideologien gründen. Das ist einmal natürlich die Unterdrückung der Frau und der Hass auf Israel und die USA. Die Islamische Republik ist der einzige große schiitische Staat in dieser ganzen Region. Und die Feindschaft zwischen Schiiten und Sunniten ist groß, die Gegnerschaft. Das heißt, die Islamische Republik ist umgeben von Feinden. Es gibt im Prinzip keinen Staat, der grundsätzlich erstmal mit dem Iran wohlgesonnen ist oder kooperiert. Das ist aber schwierig, sich in der Region durchzusetzen und zu florieren sozusagen, wenn man die ganze Zeit von Feinden umgeben ist. Mhm. Das heißt, man braucht sozusagen eine Projektionsfläche, über die man sich profilieren kann, auf der man seine Macht gründen kann. Mhm. Und das ist unter anderem die Feindschaft zu Israel. Weil man damit die Feindschaft zwischen Juden und Muslimen benutzt, um sich stark zu machen. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Das sehen wir seit dem 7. Oktober richtig gut, weil die iranische Regierung, also das Netz flutet mit Propaganda. Wir sind die Verteidigerin der Muslime weltweit, der unterdrückten Muslime. Wir sind die Einzigen, die den Palästinensern zur Seite springen und sie befreien wollen und so weiter. Wollen sie natürlich nicht. Die PalästinenserInnen sind diesem Regime vollkommen egal. Aber sie können sich halt verkaufen als wahre Kraft der Muslime weltweit.
Das ist interessant, und du nimmst damit gewissermaßen eine nächste Frage vorweg, ob sich diese Einstellung zu Israel, diese Propaganda und diese Aggressivität seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres verändert hat. Also wie sehr nutzt auch die iranische Regierung den Krieg in Gaza genau dafür?
Extrem. Also man muss sogar nur auf X oder Twitter, wie der Quatsch jetzt heißt, gucken. Da sind im Stundentakt sind auf der Twitter-Seite von den iranischen Nachrichtenagenturen von Khamenei irgendwelche Bilder von martialische Bilder von entweder Toten in Gaza oder wie das iranische Regime sein Militär aufrüstet, um die PalästinenserInnen zu verteidigen. Das ist das Narrativ dieser Propaganda und es funktioniert halt. Also ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung der muslimischen Welt sieht diese Bilder und diese Propaganda. Und die Sache ist natürlich, viele dieser Bilder sind ja auch echt. Ja, also das ist natürlich, das heißt, dass Bilder von Menschen, die getötet werden in Gaza, die sind ein Geschenk für das iranische Regime. Und das nutzt dieses Geschenk, in Anführungsstrichen, so pervers es klingt, um eben Gunst und Zulauf und Zuwendung aus der muslimischen Bevölkerung zu bekommen, weil sie sich eben so darstellen. Mhm. Und diese Propaganda gab es schon immer, aber sie ist natürlich wahnsinnig effektiv, wenn dieser furchtbare Krieg in Gaza nun mal herrscht und es diese toten Menschen nun mal gibt. Und das heißt, es ist nochmal sehr stark intensiviert worden. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das iranische Regime auch genau diesen Zeitpunkt ausgewählt hat, um Israel direkt anzugreifen, weil sie die Isolation Israels überschätzt haben. Also die sieben toten HelferInnen von World Central Kitchen, das ist jetzt erst 2 oder 3 Wochen her. Und das hat so viel Kritik auf sich gezogen, dass ja sogar in Großbritannien an Rishi Sunak, in USA an Joe Biden Forderungen laut wurden, keine Waffen mehr zu liefern oder die Waffenlieferungen zu reduzieren. Und da hat sich's aber verrechnet, das iranische Regime, weil wir haben ja gesehen, dass die Isolierung war gar nicht so groß und man ist, also die USA, Jordanien sind Israel beigesprungen und die anderen arabischen Staaten sind im Iran nicht beigesprungen. Das sieht man übrigens auch nochmal, diese Gegnerschaft.
Das muss man ja nochmal ganz klar fassen, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Also man kann sich auf Google Maps auch mal anschauen, zwischen Iran und Israel, da liegen ja ein paar Staaten, also unter anderem schon Saudi-Arabien, Irak, Syrien, Jordanien und so weiter. Das heißt, wenn jetzt man von einem Land zum anderen Drohnen schickt oder auch Raketen, dann müssen die ja erstmal durch fremden Luftraum und über fremdes Staatsgebiet. Und was du gerade gesagt hast, wo sich Iran verschätzt haben mag, ist die Frage, wie eben die Staaten auch dazwischen reagieren. Und vielleicht kannst du uns auch nochmal genauer erklären, was sozusagen, wie es dazu kam, dass eigentlich keiner dieser Angriffe, dieser Flugkörper wirklich israelischen Boden erreicht hat. Da müssen ja die Länder dazwischen was dagegen gehabt haben, oder?
Genau, also die haben selber ihren Luftraum geöffnet für die Verteidigung und haben Israel damit sozusagen mittelbar unterstützt. Und Israel hatte natürlich auch sehr viel Zeit. Also wir haben ja quasi diesen Angriff selber live miterlebt. So, die Drohnen sind losgeflogen und ich so, was heißt denn losgeflogen? Ich so, wann kommen die denn an? Das war so, man konnte sozusagen mitverfolgen, was Israel selber schon lange vorher wusste, dass sie sich verteidigen müssen. Und sie haben ja eine sehr, sehr, sehr gute Luftabwehr. Und die übrigens das iranische Regime also auch kennen muss. Also das iranische Regime muss ja irgendwie auch gewusst haben oder gehofft haben, absurderweise, dass Israel wirklich so eine gute Luftabwehr hat, dass sie die meisten, nicht alle, aber die meisten Flugkörper abwehren konnten. Da hatte das iranische Regime in dem Sinne eigentlich auch Glück, weil es hätten ja auch, also es wurde ein Mädchen verletzt, aber es hätten ja eigentlich auch, also wenn von 350 Drohnen und Raketen 99% abgewehrt wurden, sind ja trotzdem ein paar durchgegangen. Die hätten ja auch Zerstörung anrichten können. Aber jedenfalls ist das eben zum Beispiel Jordanien und Meldung nach auch Saudi-Arabien, das ist aber, das hat Saudi-Arabien nicht bestätigt, dass die da sozusagen Israel an die Seite gesprungen sind, zeigt nochmal eben, wie dass eben Iran keine Verbündeten hat. Iran ist dort, das iranische Regime, besser gesagt, ist dort relativ isoliert und ist deswegen angewiesen auf diese ganzen Milizen, diese schiitischen Milizen, die Hisbollah als größte, die verschiedenen Milizen im Irak, in Syrien und in Jemen.
Und dann haben iranische Offizielle, nachdem eben kein Schaden angerichtet wurde mit diesem Angriff, ungefähr gesagt, ja, also wenn die Israelis es jetzt dabei belassen, dann ist für uns die Sache auch erledigt. Das zeigt doch schon, dass es viel eher um eine Signalwirkung ging, vielleicht auch nach innen, als um einen echten Angriff auf einen Erzfeind, oder?
Nach innen bin ich ein bisschen vorsichtig. Nach innen an die eigenen wenigen Anhänger, ja. Also die sozusagen, die man schätzt so 10% der Bevölkerung, die noch sozusagen dem Regime anhängig sind, weil sie darauf bauen, dass das Regime die Macht hat, um sie zu schützen und sie reich zu machen. Das sind so 10%. Das Signal ging, glaube ich, wie ich meinte, auch eher an die muslimische Welt. Also wir, weil das iranische Regime hat seit Monaten gesagt, Israel muss bestraft werden für das, was sie tun in Gaza. Und der Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien war dann der Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt müssen wir was machen, weil das ist natürlich auch nicht alltäglich, dass eine diplomatische Vertretung von einem Staat angegriffen wird.
Das ist ja theoretisch Staatsgebiete. Also eine diplomatische Vertretung im Ausland gilt ja diplomatisch gesehen als eigenes Staatsgebiet. Das heißt, Israel hat technisch gesehen zuerst das Staatsgebiet des Iran angegriffen.
Technisch gesehen, ja. Ja, also rechtlich gilt es als Staatsgebiet. Es gibt Leute, die sagen, da sind aber nur so Revolutionsgarden, die dort sitzen und es ist eigentlich eine militärische Einheit. Die Argumentation finde ich schwierig, weil auch Staatsgebiet von einem diktatorischen Staat ist letztendlich Staatsgebiet. Aber ich bin mal vorsichtig, wenn man sagt, die haben angefangen, da kommen wir vor. Also da würde ich nicht.
Das ist eine schiefe Ebene, das ist richtig. Gut, du hast es eben schon angesprochen, 10%, glaube ich, war die Zahl, die du genannt hast, die wirklich aktiv dieses Regime unterstützen und, wie du jetzt gerade hast anklingen lassen, durchaus aus opportunistischen, egoistischen Beweggründen, nicht weil sie ideologisch so feurig überzeugt sind. Was ist denn mit dem Rest, also besonders hinsichtlich dieses Konfliktes, inwieweit wird denn zumindest dieses Feindbild Israel oder auch der Antisemitismus, der da drin steckt, im Iran überhaupt geteilt von der Bevölkerung?
Also zwei Ebenen. Also einmal, also wenn das iranische Regime irgendwas richtig gemacht hat, dann diese eine Sache, dass sie eine Bevölkerung geschaffen haben, die wirklich weitgehend säkulär ist, weil sie einfach sich so abgrenzen von diesem Regime. Die Moscheen im Iran werden hunderte und tausende von Moscheen geschlossen jeden Tag, weil die Leute dort nicht hingehen. Gleichzeitig, also und da gibt's halt Bilder zum Beispiel, die sind relativ bekannt, dass an Schulen, an Universitäten finden sich auf den Böden aufgezeichnet die Flaggen von USA und Israel, damit die Menschen drüber trampeln sozusagen als oder gehen als Zeichen des Disrespect. Und da gibt's ganz viele Bilder, dass die Leute drüber springen oder dran vorbeigehen oder so. Ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt irgendwie nur aus Solidarität mit Israel ist. Meines Wissens nach oder meiner Einschätzung nach sind die Menschen im Iran nicht mehr und weniger antisemitisch als die Menschen in Deutschland. Also es gibt zum Beispiel eine Person hatte mir gesagt, als sie erfahren hat, dass Iran Israel angegriffen hat direkt, meinte er, sein erster Gedanke war, ich möchte nicht, dass mein Kind auch Krieg erlebt, weil er an den Iran-Irak-Krieg 1980 bis 1988 gedacht hat. Und sein zweiter Gedanke war, jetzt werden die Menschen die Kinder in Gaza vergessen. Also es ist sozusagen, das sind genauso Menschen, die dieselben Gedanken haben wie wir. Die sehen Bilder vom 7. Oktober haben sie gesehen, genauso wie sie Bilder aus Gaza sehen. Nur was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie nicht die Feindschaft teilen, die das Regime teilt. Das auf jeden Fall nicht, sondern es ist einfach eine ganz sozusagen Menschen, die sich bilden über ausländische Artikel, mhm, über Zeitungen, über Nachrichten und so weiter. Und die haben dieselben Gedanken dazu in der Regel wie wir und stehen dieser Aggression des eigenen Staates gegenüber Israel auf jeden Fall ablehnend gegenüber. Das, so viel kann man sagen.
Mhm. Wie gut kann man sich im Iran eigentlich informieren über zum Beispiel so einen Krieg wie im Gaza? Also gibt es da vergleichbare Quellenlagen wie hier? Es wird ja keine freie Presse geben in dem Sinne.
Es gibt überhaupt keine freie Presse. Aber im Iran, also es gab mal eine Zeit, das hat man den Frühling der Presse genannt. Das war so Ende der 90er Jahre. Da haben die Menschen sich wirklich, da waren die Kioske voll, die hatten Schlangen morgens. Mhm. Die Leute haben sich angestellt und haben wirklich Zeitung gekauft. Weil in der Zeit hat es sich so ein bisschen geöffnet und es gab echte Berichterstattung, also soweit es möglich ist, mhm, aber echter als heute. Das gibt's nicht mehr. Es gibt zwar Zeitungen, die ab und zu noch was Kritisches schreiben. Und dann gibt's natürlich die Staatsmedien und die liest kein Mensch. Also die guckt auch kein Mensch, die liest auch kein Mensch, weil sie alle wissen, dass da Quatsch drin erzählt wird. Und das Internet ist ja frei im Iran. Also das ist nicht, also nicht, zumindest können, haben die alle VPNs, VPNs, über die sie halt, mhm, Zugang zu allem haben. Ich schreibe auch über Signal mit Leuten im, mhm, Iran. Das darf es ja offiziell nicht geben. Das heißt, dass sie sich viel auch über iranische Exilsender informieren, weil die natürlich persischsprachig sind. Da gibt's alles. Da gibt's linke, rechte, bessere, schlechtere. Mhm. Also es gibt eine große Anzahl an iranischen Exil-TV-Sendern, Radio, Webseiten. Mhm. Und dann natürlich auch ganz viel über andere westliche, nicht-westliche, Al Jazeera, aber auch englischsprachige Quellen. Und das Allermeiste kriegen sie über Instagram tatsächlich. Also Instagram ist riesig im, mhm, Iran.
Und wie offen kann man jetzt als Bürgerin der sogenannten Islamischen Republik zum Beispiel so einen Konflikt wie mit Israel kritisieren? Also könnte man jetzt was... Das geht nicht, das ist strikt verboten.
Nee. Also man ist ja sowieso, selbst wenn man überhaupt nicht mit Israel zu tun hat, ist man ja Zionist. Wenn man, also ganz viele der Hinrichtungen im letzten Jahr wurden, zum Beispiel Ende Januar wurden 4 kurdische Männer mit dem Vorwurf, sie hätten dem zionistischen Regime geholfen. Mhm. Die hatten nichts mit Israel zu tun. Und die Kritik aber auf Instagram am iranischen Regime nach dem Angriff auf Israel war so groß, dass die Revolutionsgarde eine Meldung rausgegeben hat und gesagt hat, dass alles gemeldet werden soll, was Solidarisierung mit Israel ist, an die Behörden, mhm, damit es bestraft wird.
Und es, mhm, wird auch gemacht. Es wird auch verfolgt.
Ja. Mhm. Ja. Da wird alles verfolgt.
Okay. Du bist im Iran geboren, ich glaube mit 3 Jahren ungefähr nach Deutschland gekommen. Wie direkt sind deine familiären und freundschaftlichen Verbindungen heute noch? Hast du täglich, wöchentlich Kontakt mit Leuten aus deinem näheren Umfeld, die noch dort sind?
Ja, eigentlich täglich.
Mhm. Mhm. Und du hast es ja in deinem Buch, also im Titel deines Buches sozusagen, eine feministische Revolte genannt, was in den letzten ungefähr 2 Jahren im Iran passiert. Also viele sagen ja, das ist kein Protest, wie ein Spruch heißt, sondern es ist eine Revolution. Wo steht denn diese Revolution oder Revolte gerade? Was ist denn jetzt aktuell deren Status?
Also gerade ist es, mir hat heute eine Freundin geschrieben, dass sie und ihre Freundinnen, ich weiß gar nicht, die waren zu 2 oder 3 in eigenen Autos unterwegs. Man braucht in Teheran unbedingt Autos, weil das ist eine Katastrophe, also gibt es ja jetzt nicht so den tollen öffentlichen Nahverkehr. Und dass sie angehalten wurden, weil sie keine Kopftücher trugen. Und ihre 2 Freundinnen wurden mitsamt ihrer Autos festgenommen und sie konnte noch fliehen. Mhm. Also es ist die ganze Zeit gerade richtig, richtig stark. Der Kampf gegen die gegen Frauen, die noch in großer Anzahl keine Kopftücher tragen. Das ist sozusagen die Fortsetzung dieser Revolution. Also Revolution ist ja, kann man im Nachhinein erst sagen, ob es Revolution war, von wann bis wann sie gedauert hat, das kann man mittendrin immer ganz schwer sagen. Aber gerade ist eben diese Phase, dass ganz, ganz, ganz viele Frauen wirklich, und ich fasse es immer nicht, dass sie das wirklich machen, weil die Gefahr ist nun mal groß, ihre Kopftücher nicht tragen und sich der Zwangsverschleierung entziehen und dafür bestraft werden. Und es gibt jetzt seit 2 Tagen vor dem Angriff auf Israel den Hashtag Krieg gegen Frauen, weil das Regime mit extrem großer Gewalt gegen Frauen vorgeht. Und mir haben sogar einige Leute gesagt, dass sie glauben, dass das iranische Regime den Angriff auf Israel nur gestartet hat, um im Inneren wieder die Zwangsverschleierung durchzusetzen. Also nur um zu zeigen einfach, dass dass Frauen weiterhin dieses Kopftuch nicht tragen, ist ein krasser Stachel im Fleisch des iranischen Regimes. Weil, wie gesagt, das ist eine der anderen Säulen dieser Republik. Und die haben das seit anderthalb Jahren nicht hinbekommen, dass Frauen ihre Kopftücher wieder tragen.
Also es ist, seit anderthalb Jahren ist das sozusagen das sichtbarste, mutigste Zeichen von zivilem Ungehorsam, könnte man sagen, gegen die geltende Rechtslage, oder? Weil nach geltendem Recht dieses faschistischen Regimes müssten alle Frauen die Vollverschleierung tragen.
Genau, ich würde sagen, mehr als viele Ungehorsam, weil sie eben sehr hart dafür bestraft werden. Mhm. Aber ja, das ist das sichtbarste Zeichen.
Es gab ja eine Weile und nicht zum ersten Mal, in den letzten 10 Jahren ungefähr, gab es ja immer wieder große Protestbewegungen mit großen Märschen, mit großen Demonstrationen und mit großer Gewalt dann leider auch. Und auch so gab es ja vor anderthalb Jahren eine Weile sehr, sehr große Proteste. Wie sieht es da aus? Gehen die Menschen wenigstens noch vereinzelt auf die Straßen? Gibt es Streiks oder hat das Regime das gerade erstmal unter Kontrolle?
Streiks gibt es immer wieder. Also obwohl Gewerkschaften ja verboten sind im Iran, schaffen die das tatsächlich immer noch, sich zu organisieren, dass es immer wieder Streiks gibt. Diese Art von Protesten nicht. Es gibt immer wieder so vereinzelt bei Beerdigungen von Menschen, die zum Beispiel in dieser Protestbewegung ermordet wurden, gibt es nochmal Proteste. Aber es ist einfach wirklich viel zu gefährlich im Moment. Das Regime hat dieses Land hochgerüstet und eine Überwachung eingerichtet, dass es wirklich unmöglich ist, ohne dass es Konsequenzen gibt, auf die Straßen zu gehen. Und ich glaube, dass die Menschen darauf warten, dass sie es wieder tun können. Aber also gerade wurde zum Beispiel auch Angehörige von Menschen, die eben ermordet wurden in dieser Protestzeit, werden inhaftiert, werden unter Druck gesetzt, Familien. Also das Regime geht wirklich, es überschreitet alle Schwellen der Menschlichkeit, dabei, um sicherzugehen, dass es seine Macht erhalten kann.
Dabei muss man ja vielleicht auch einmal noch mal weiter in die Geschichte zurückschauen, wie es überhaupt zu diesem Regime kam, zu dieser sogenannten Islamischen Republik 1979. Die iranische Revolution war ja schon mal erfolgreich, damals noch gegen den Schah, also gegen die Diktatur da. Was könnte man von damals lernen oder was ist heute außer diesem Überwachungsapparat anders als damals, dass man bisher einfach in den letzten Jahren noch keinen Erfolg hatte, echten Umschwung durchzusetzen?
Die Gewalt ist viel höher heute. Also das Regime, das sich dann etabliert hat mit Khomeini, der damals an die Macht kam, die haben sehr gut gelernt aus dem, wie sie selber den Schah gestürzt haben. Also das und der entscheidende Faktor dabei ist die Revolutionsgarde. Weil es eine unglaublich gewaltvolle, starke Macht in diesem Staat ist. Sehr groß, Hunderttausende von Truppen gehören da rein und die sind nur dazu da, dieses Machtgebilde zu erhalten. Die haben keinen anderen Zweck. Im Ausland über die Kurzkräfte, im Inland über Basij-Milizen, Revolutionsgarden und so weiter. Und die sind so sophisticated aufgebaut. Es gibt zum Beispiel einen Geheimdienst nur für die Revolutionsgarden, um da zu gucken, ob nicht irgendjemand abtrünnig wird oder irgendwas macht, was man nicht machen darf. Und diese Macht ist überall, in der Wirtschaft, in der militärischen Strukturen, in der Politik. Das gab es unter dem Schah nicht. Das kann man nicht vergleichen. Der Schah war ein Diktator. Und was ihn gestürzt hat, war ja auch ganz stark den Ausverkauf an die USA, dass er Arbeiter verboten hat, dass er Gewerkschaften verboten hat, dass er Armut in der Bevölkerung nicht bekämpft hat. Es war auch eine sehr linke Revolution. Also es war eine, wo es um, mein Onkel hatte mir erzählt, dass er damals mit Schildern rumlief in seinem kleinen Ort, dass Arbeiter sich organisieren können dürfen sollen. Dass den Bauern geholfen werden soll und so weiter. Und der Schah hatte zwar natürlich Militär und eine Gewaltstruktur, Infrastruktur, es gab Hinrichtungen, es gab Militärgerichte und so weiter, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was es heute gibt.
Gibt es denn vergleichbar zu damals überhaupt so einige Opposition, also eine politische Kraft, die Macht übernehmen könnte, wenn man die Mullahs stürzen würde?
Nein.
Das ist auch anders als damals, oder? Weil damals gab es ja durchaus dann auch, wie zum Beispiel Khomeini, der im Ausland saß, wo ganz klar war, wenn wir den Schah stürzen, dann kommen diese Leute und die haben auch eine gewisse Unterstützung oder eine gewisse Macht. Und heute scheint die Opposition, die mögliche, viel zersplitterter, oder?
Ja, genau. Khomeini, das war auch damals so, dass er seine Reden wurden auf Kassetten weiterverbreitet in dem ganzen Land. Also der hatte so seine, der war ja sehr charismatisch, so teuflisch wie er war sehr charismatisch. Und er hat eine große Beliebtheit auch gewonnen. Auch das hat das Regime natürlich sehr geschickt gemacht heute, dass sie zum einen jegliche Menschen, die Führungspotenzial hätten, wie Nagis Mohammadi oder Shirin Ebadi oder so, entweder vertrieben haben, getötet oder ins Gefängnis gesteckt. Und was sie außerdem geschafft haben, und ich glaube, das ist das Nachhaltigere, ist, dass sie Gift in die Menschen, in die Gesellschaft gestreut haben. Also wenn man sich anschaut, ich habe das selber sehr stark erlebt in den letzten anderthalb Jahren, es ist ein riesiges Misstrauen gegenüber anderen Leuten aus der Diaspora oder auch im Land, in der Diaspora spüre ich das nochmal ein bisschen stärker. Man misstraut einander. Warst du für den Schah, warst du gegen den Schah? Wo stehst du? Bist du links, bist du rechts? Und alle schieben sich sozusagen die Schuld zu. Und das ist das Gift, was dieses Regime sehr, sehr erfolgreich gestreut hat. Und das macht das zusätzlich schwierig.
Wenn du jetzt mit Menschen dort sprichst und kommunizierst, so im Alltag, angesichts dieser schlechten Aussichten und dieses wirklich immer wieder leider doch bis jetzt erfolglosen Kampfes bei großen Risiken, wie viel Hoffnung haben diese Menschen jetzt gerade noch, dass sich in absehbarer Zeit irgendetwas politisch ändert?
Also eine Freundin hat mir gesagt, als ich ihr genau diese Frage gestellt habe, das war allerdings schon im Februar, da hat sie mir gesagt, ich glaube, es dauert noch einen Atemzug, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Atemzug noch erleben werde, bis dieses Regime stürzt. Und viele Menschen haben in den letzten anderthalb Jahren den Iran nochmal verlassen. Viele junge Menschen, die natürlich ein Leben wollen, in dem sie selbstbestimmt und ohne Todesangst leben können. Und gerade ist es sehr schwierig. Also gerade auch angesichts der Gewalt, die auf den Straßen wieder herrscht. Gott bewahre, dass dieses Regime noch Atomwaffen in die Hände kriegt. Ich glaube, dass viele glauben, dass dieses Regime irgendwann stürzen wird. Nur wann, weiß einfach niemand.
Dazu vielleicht gleich noch mehr. Die Rolle des Westens im guten wie im schlechten Sinne in den vergangenen Jahren oder was jetzt passieren müsste. Ich habe einen Begriff gelesen von der Geschlechterapartheid für die Repression und die Ideologie, die im Iran besteht. Und du hast es ja sozusagen im Positiven eine feministische Revolte genannt. Inwieweit hat das Regime es auch geschafft, zwischen Männer und Frauen im Iran einen Keil zu treiben und es noch schwieriger zu machen, sich sozusagen zusammen gegen dieses Regime einzusetzen, weil man es sozusagen in dieser Ideologie, in diesem islamistischen Frauenbild es geschafft hat, den Frauen die Schuld zuzuschieben und ein Narrativ zu spinnen, dass die sich ja eigentlich nur benehmen müssten hinsichtlich Schleier und dann wäre ja die Ordnung wiederhergestellt.
Ja. Dieses Motiv gibt es natürlich in der Geschichte der Menschheit, Hexenverbrennung und so weiter. Das ist schon krass, wie lange sich sowas hält. Also das, ich meine, gibt es ja schon seit Adam und Eva, aber und schon länger. Aber genau, das ist sozusagen das Narrativ. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert hat. Natürlich ist eine Geschlechtertrennung. Natürlich werden Frauen rechtlich sehr viel schlechter behandelt als Männer. Natürlich müssen Frauen sich der sogenannten Sexualmoral beugen und so weiter und so fort. Aber nicht nur in den Protestbewegungen seit September 2022 hat sich gezeigt, dass diese Menschen zusammenhalten. Also es sind im Zuge dieser Frau-Leben-Freiheit-Bewegung sind 7 Männer hingerichtet worden. Also es sind Männer mit auf die Straßen gegangen. Es war nach Zahlen des Regimes selber halb-halb ungefähr, das Geschlechterverhältnis. Und es kam in der Zeit, ich habe da lange nicht mehr dran gedacht, aber in der Zeit kamen ganz viele Videos, wo Männer eben für die Frauen gesprochen haben, sich ausgesprochen haben. Es gab einen bekannten Schauspieler, jetzt habe ich seinen Namen allerdings vergessen, der wurde im Sommer letzten Jahres festgenommen, weil als die Sittenpolizei wieder auf die Straßen kam, nachdem die einige Monate weg waren. Und er hat am Morgen, als es wieder Bilder gab von Sittenpolizistinnen, die Frauen in Vans zerren und schlagen, hat er sein Instagram Live gemacht und hat, wie kann das, ich will nicht schon wieder zu Bildern aufschwachen, wie meine iranischen Schwestern so behandelt werden. Und er wurde dann sofort auch festgenommen. Auf dem Live hat man noch gehört, wie in dem Moment schon in einer Tür die Leute, die Revolutionsgarde klopfte. Es gab so Videos wie Männer, die Rosen verteilen in Städten und sagen, an Frauen gesagt haben, dafür, dass du die Stadt mit deinen Haaren schöner machst und so. Das heißt natürlich nicht, also man muss sich natürlich überlegen, also überlegen wir mal, wie viel sexistische Strukturen wir in unserem Land haben. Jeder dritte Tag ein Femizid. Es werden die wenigsten sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen bei der Polizei gemeldet und so weiter. Und wir haben ein Recht, das noch relativ gut ist, was das Thema, was es angeht, zumindest theoretisch. Im Iran hast du das nicht. Du hast ein Recht, das strukturell Sexismus, sexualisierte Übergewalt, Vergewaltigung fördert. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie so eine Gesellschaft aussieht. Also das heißt, dass es einfach immanent diese sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Das heißt nicht, dass die Männer gewalttätiger sind als Männer hier in Europa, sondern es ist einfach ein Rechtssystem und Recht formt. Recht formt Gedankenmuster, Recht formt unseren Alltag. Und das ist natürlich so. Das heißt aber nicht, dass Männer nicht auch leiden unter so einem System, weil sie sehen, wie ihre Schwestern, ihre Töchter, ihre Frauen, ihre Mütter misshandelt werden, weil auch sie nicht mit ihrer Freundin durch die Stadt laufen können, weil auch sie nicht ungehemmt ihre Sexualität oder ihre Zärtlichkeit oder was auch immer zeigen können. Kein Vergleich mit dem, wie Frauen und LGBTIQ-Menschen leiden, kein Vergleich. Und gleichzeitig wollen auch viele Männer in einem freien Land leben.
Jetzt haben wir seit gut 2 Jahren in Deutschland eine Regierung, die sich zumindest in Person der Außenministerin so etwas wie eine feministische Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben hat. Hat für dich diese feministische Außenpolitik hinsichtlich Iran funktioniert? Wirkt die? Passiert da genug? Kann man die erkennen?
Es existiert keine feministische Außenpolitik. Also, und nicht nur in Bezug auf den Iran. Das ist übrigens auch das einer der Gründe, warum ich dieses zweite Buch geschrieben habe über Debatten in Deutschland und rassistische Strukturen in Deutschland. Weil Außenpolitik ist Innenpolitik. Man kann diese zwei Sachen nicht voneinander trennen. Man kann nicht sagen, wir machen eine feministische Außenpolitik, aber hey, hier drin im Land haben wir halt so rassistische Strukturen, antifeministische Strukturen. Das aber macht nichts. So funktioniert das nicht. Außenpolitik ist Innenpolitik, eine Verlängerung der Innenpolitik. Das heißt, wenn wir in einem Land leben, und das tun wir in Deutschland, wo bestimmten Menschen weniger Wert zugesprochen wird, und das ist in allen unseren Debatten so, in der Staatsbürgerschaftsdebatte, in der Nahostdebatte, in der Migrationsdebatte, überall ist in unserer Sprache, in unserem Denken, haben bestimmte Menschen weniger Wert, sind nicht echt deutsch, sind so und so, sind kriminell, sind sexistisch und so weiter und so fort. Über Geflüchtete ganz zu schweigen. Und dann die Vorstellung, dass man dann eine Außenpolitik macht, die allen Menschen, und zwar auch wenn sie am anderen Ende der Welt sind, denselben Wert zuspricht und die sagt, wir wollen diesen Menschen helfen, weil sie sind wertvoll, wir wollen, dass sie Gleichberechtigung erfahren, wir wollen, dass sie unterstützt werden, ist absurd. Es kann keine feministische Außenpolitik in einem Land wie Deutschland existieren. Da kann Annalena Baerbock sich auf den Kopf stellen, tut sie ja nicht mal. Sie will es ja auch nicht mal. Also sie fügt sich komplett der Logik dieser patriarchalen, antifeministischen, rassistischen Logik. Und dann kannst du 5-mal feministische Außenpolitik in einen Koalitionsvertrag schreiben. Die wird es nicht geben. Und deswegen gab es sie natürlich in Bezug auf Iran erst recht nicht.
Was sollte denn ein Land wie Deutschland, was ja viele auch wirtschaftliche Beziehungen zu Iran traditionellerweise immer unterhalten hat und immer noch hält, was sich auch darum kümmern muss, was nicht wegschauen kann, was sollte denn ein Land wie Deutschland gegenüber diesem ja abgeschotteten Unrechtsregime für eine Politik an den Tag legen, deiner Meinung nach?
Also ich habe die ersten paar Monate, nachdem die Protestbewegungen angefangen haben, habe ich noch gedacht, okay, vielleicht ändert sich irgendwas in der Iran-Politik, vielleicht wird da irgendwas besser. Als ich aber dann angefangen habe, auch fürs zweite Buch die deutsche Politik so richtig tiefgehend und die Geschichte der deutschen Politik mir anzuschauen, dachte ich so, ei, das wird nicht besser werden. Da muss einfach sehr viel passieren. Da müssen Strukturen geändert werden. Es gäbe natürlich viele Möglichkeiten, die iranische Zivilgesellschaft zu unterstützen und nicht das iranische Regime zu stabilisieren. Ich bin vorsichtig mit diesen Handelsbeziehungen. Ja, die gibt es. Die sind aber meiner Meinung nach nicht der Motivator, um diese Iran-Politik zu machen, sondern sie sind Ausdruck einer deutschen und europäischen Politik, die sich vermeintliche Sicherheit zur Prämisse stellt. Das heißt, die Islamische Republik war immer okay für Deutschland und Europa, egal was da im Land passiert ist, weil es gab keine sogenannten Flüchtlingsströme. Es gab zwar den Menschen im Iran ging es zwar schlecht, aber das interessiert ja nicht so besonders, weil eben Menschen mit anderer Herkunft nicht so viel wert sind. Sodass diese Wirtschaftsbeziehungen, die sind im Bereich, das ist nicht erwähnenswert für die deutsche Wirtschaft. Aber sie sind Ausdruck dieser Politik. Und es könnte viel getan werden. Also man könnte zum Beispiel jetzt gerade zum Beispiel, heute hat mir eine Freundin geschrieben, die wirtschaftliche Lage ist so eine Katastrophe im Land. Mhm. Und sie ist eine, die protestiert hat, die wirklich das Kopftuch nicht mehr trägt, die total aktiv ist. Und sie hat mich heute gefragt, ob ich ihr Geld schicken kann. Und ich weiß, wie schwer es ihr fällt. Ich weiß, sie hat sogar geschrieben, ich schäme mich so und so weiter und so fort. Mhm. Aber sie kann ihre Miete nicht mehr bezahlen. Und sie ist jemand, sie hat sich jahrelang im Gefängnissystem engagiert. Sie hat politische Gefangene betreut, geholfen und so weiter. Und es gibt eine große Diaspora, mehrere Millionen Menschen weltweit, eine iranische. Und die wollen alle Geld in Iran schicken. Mhm. Die wollen die Zivilgesellschaft unterstützen, sie wollen die Streikkassen füllen, sie wollen die Menschen unterstützen. Geht aber alles nicht, wegen der Sanktionen. Das wäre was, wo man was ändern könnte, wenn man wollte. Aber jetzt sind die Sanktionen wieder nur im Gespräch, irgendwie die militärischen Güter und die Dual-Use-Güter und so weiter und so fort. Alles wichtig, ja. Aber das wird an der grundlegenden Sache, dass es darum geht, die Menschen im Land zu unterstützen, weil es letztendlich die einzigen sind, die zu irgendeiner Art von Freiheit in diesem Land führen können. Auch das wird wieder mal nicht diskutiert, genauso wenig wie diskutiert wird, dass man mehr Verantwortliche für diese Menschenrechtsverbrechen zur Verantwortung zieht. Genauso wenig, wie es nicht passieren wird, dass die Revolutionsgarde auf die Terrorliste kommt. Aber wie gesagt, so das Problem liegt sozusagen tiefer. Also wenn man wirklich eine andere Außenpolitik wollte, dann müsste man bei den Strukturen hier anfangen.
Du sagst es gerade so im Nebensatz, weil du es wahrscheinlich schon oft erklärt hast, aber mir ist es erst letzte Woche wieder glasklar geworden, die Revolutionsgarde, die du beschrieben hast, die wirklich der wichtigste Faktor ist, durch Gewalt dieses Regime zu stabilisieren, die steht nicht auf der internationalen Terrorliste. Wie kann sowas sein?
Nicht auf der EU-Terrorliste. Auf der US-Terrorliste steht sie. Was Annalena Baerbock auch immer gerne betont, ist, dass sie Massenwaffenvernichtungsregime schon sanktioniert ist, die Revolutionsgarde. Mhm. Wer das aber als Erklärung anführt, hat das System Islamische Republik nicht verstanden. Wir haben vorher über die Loyalisten gesprochen. Die versprechen sich vom Regime zwei Dinge. Mhm. Sicherheit und Geld. Macht, Sicherheit und Geld. Und deswegen ist so ein Schritt wie die Revolutionsgarde auf die Terrorliste setzen, wäre so wichtig, weil diesen Menschen das Signal gegeben wird, ihr seid nicht sicher und ihr werdet zur Verantwortung gezogen. Das gibt es bisher nicht. Im Iran herrscht absolute Straflosigkeit, hundertprozentige Straflosigkeit. Alle können diese Verbrechen begehen, ohne dass ihnen jemals was passiert. Sie können sogar noch ihre Kinder auf Universitäten in irgendwelchen anderen Ländern schicken. Sie können ihre Gelder in andere Länder schicken. Sie können dort einkaufen gehen und so weiter. Und deswegen wäre dieser Schritt so wichtig, weil dann das Signal gesetzt wird, nein, ihr seid nicht sicher. Ihr seid absolut nicht sicher und es ist besser für euch, wenn ihr jetzt geht. Und das wäre nämlich hilfreich dabei, wenn man möchte, dass dieses Regime irgendwann von innen zerfällt, weil das ist der einzige Weg, dass es zerfallen wird.
Was ist deine Erklärung, warum das nicht passiert?
Ja, wie gesagt, also man hat lieber immer noch so ein diktatorisches Regime, als dass man etwas hat, von dem man nicht weiß, was passiert, was kommt. Also wird es dann, es wird immer das Schreckensszenario des syrischen Bürgerkriegs an die Wand gezeichnet oder des arabischen Frühlings. Und so wie das, wir hatten das nochmal gesagt, es war Jean-Claude Juncker, glaube ich, mein liebster Diktator oder so, zu Orban, meine ich, war das. Also halt so genau dieses, ja, die sind schlecht, aber wir wollen mit denen weiter verhandeln können. Mhm. Wir wollen auch verdeckt, also es läuft ja alles vieles verdeckt verhandeln können. Wir wollen, dass wir einen Zugang haben, damit wir sozusagen unseren Einfluss noch ausüben können. Mhm. Und das ist die typisch, also wirklich hegemoniale westliche Sicht auf Orte in anderen Ländern. Mhm. Weil wir wollen bestimmen, wir wollen was sagen. Und was mich daran echt ärgert, Und das sieht man jetzt auch, das kommt und das sozusagen, that is coming and biting us in the ass jetzt in Bezug auf Gaza und den Konflikt, ist, dass der Westen nicht einen Hauch von Demut zeigt und zugibt, dass es diese Werte, die es die ganze Zeit hochhält, Menschenrechte, Demokratie, dass es nur sagt, die sollen für uns gelten. Und wenn wir Sachen machen wie Abu Ghraib oder Irak oder was auch immer, dann ist das in Ordnung. Und das wurde nie gesagt. Das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, als die Ukraine-Hilfen jetzt am Samstag bewilligt wurden im Kongress. Also da waren Sprüche von amerikanischen Politikern, die so, ja, wir helfen, we help fight the evil in the world. Da, 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 da. Und dann denke ich, oh nee, diese Sprache kann nicht mehr sein. Aber das ist die Sicht, gut und böse. Wir sind gut, die sind böse. Und diese Sicht ist in allem, was an Politik passiert, ob es an den EU-Außengrenzen oder gegenüber anderen Staaten, die ist einfach da. Und solange man nicht anerkennt, dass man nicht viel moralisch wertvoller ist als der Rest der Welt, werden diese Konflikte immer so weitergehen.
Zum Abschluss wollte ich dich eigentlich noch fragen, was dich hoffnungsvoll macht, nicht auf morgen und nicht auf den nächsten Atemzug, sondern natürlich auf einem Atemzug in der Zukunft, aber nicht in der allzu fernen Zukunft. Aber ich habe das Gefühl, außer sozusagen einem Zweckoptimismus oder einer Zweckhoffnung ist da gerade nicht viel, weil so wie ich es auch verstehe, auch zum Beispiel, wir haben jetzt über Deutschland geredet, aber auch eine USA, die ja manchmal im Frühjahr schon eine ganz andere Iran-Politik auch hatte, hat jetzt zumindest momentan nicht das Interesse daran, da weiter zu destabilisieren. Und man weiß natürlich auch gerade hinsichtlich den USA nicht, wie sieht die Politik überhaupt in einem Jahr aus? Gibt es dann noch etwas, was man überhaupt eine Außenpolitik oder eine Sicherheitspolitik nennen will? Aber das ist nicht unser Thema heute zum Glück. Trotzdem zum Abschluss, wenn du mit Leuten im Iran sprichst, wie machst du ihnen Mut oder Hoffnung von hier aus?
Das ist nicht meine Aufgabe. Das fände ich sehr übergriffig, wenn ich denen sage, jetzt mach, komm, es wird schon. Ich höre eigentlich vor allem zu, wenn ich mit ihnen spreche, weil sie wissen viel besser als ich, was sie erleben. Und ich würde es als Relativierung dieser schwierigen Situation sehen, wenn ich sagen würde, vielleicht eines Tages oder wartet mal ab. Ich glaube, dass es meine Aufgabe ist und dass es die Aufgabe ist, wo man sich befindet, dafür zu sorgen, sozusagen, dass man Perspektiven neu überdenkt, dass man klar macht, dass jeder Mensch auf der Welt denselben Wert hat. Das ist nicht unsere Realität. Dass man sozusagen sich dafür einsetzt, dass sich unsere Denkmuster ändern, weil unsere Denkmuster führen dazu, dass wir in dieser Welt leben, in der wir sind. Also wenn irgendwie Leute sagen, es muss weniger Waffenexporte meinetwegen geben, dann denke ich, naja, ja, aber das ist die Logik, in der wir leben. Wie können wir diese Logik ändern? Und ich glaube, das gilt für den Iran halt auch. Also ich kann nicht dazu beitragen, dass dieses Regime aufhört, Frauen zu ermorden. Mhm. Ich kann nur versuchen, diese Geschichten zu erzählen und zu hoffen, dass man das andere mehr zuhören, als dass man ständig Antworten hat auf alles.
Ich glaube, Samira, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir haben dir sehr, sehr gerne zugehört. Wir haben sehr gerne deine Geschichte oder die Geschichten, die dir wichtig sind, auch gehört zu diesem Land und hoffen natürlich, dass es euch was gegeben hat. Ihr wisst, wir machen nicht oft Gespräche mit Dritten, aber wenn, dann bedeutet es uns was und wir würden uns auch dementsprechend freuen, wenn ihr uns wissen lasst, ob es für euch dieses Mal was bereitgehalten hat, wen ihr euch sonst vielleicht wünscht, zu welchen Themen irgendwann einmal und wenn ihr natürlich anderen Leuten davon erzählt, von Gilda, von diesem Gespräch und von diesem Blick auf Iran. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Samira, dass du dich wenigstens ein wenig in dieser Episode mit mir gequält hast.
Danke, Gilda, dass du da warst. Vielen, vielen, vielen Dank.
Danke und gute Besserung.
Danke, bis nächste
Tschüss.
Woche.
Tschüss.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest YamYam 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!